Prinzip Hoffnung. Gucken mal, ob das jetzt da draußen irgendwie kleben bleibt und ob einige Leute das gut finden. Nachdem ich jetzt schon 24 Monate investiert habe, ist dann keine gute Taktik oder Strategie. Deswegen, das sollte man schon vorher machen.
Movement. Branding for the Bike Industry. In diesem Podcast sprechen wir mit führenden Köpfen und Branding-Enthusiasten über die Kunst des emotionalen Markenaufbaus. In der heutigen Folge spricht Dominik mit Frank Ahldorf. Frank war als ehemaliger Chief Brand Officer von Specialized und Canyon verantwortlich für die Markenentwicklung, Unternehmensstrategie und das Marketing. Heute ist er als freiberuflicher Markenstratege und Unternehmensberater tätig. Viel Spaß!
Für alle, die dich jetzt nicht kennen, erklär doch einmal bitte, wer du bist und was du machst.
Ja, gerne. Ich bin Frank Ahldorf, ja, bin Ende 40, habe Frau und zwei Kinder, das mal zur privaten Situation. Und dann bin ich als freier Unternehmensberater, selbstständiger Unternehmensberater unterwegs und habe eigene Mandate und ebenfalls arbeite ich für einige Beratungsfirmen und das speziell auf den Themen Marketing und Branding, weil da eine große Expertise herkommt, da ich das schon seit Jahren mache und da auch sehr viel Erfahrung gesammelt habe, das zum einen hier in Europa auf vielen Kunden und auch dann noch in den USA. Und ich bin auch teilweise gefragt, weil ich eine längere Zeit jetzt schon mehr als 12 Jahre in der Fahrradindustrie in führenden Positionen, leitenden Positionen in der Geschäftsleitung war, bei den unterschiedlichsten Marken und unterschiedlichsten Unternehmensstrukturen und dort in der Hauptverantwortung auch die Themen Marketing und Einkauf und auch im Ende Personal mit verantwortet habe.
Sehr spannend. Arbeitest du ausschließlich für die Fahrradbranche?
Nee. Also das hat sich so über die Zeit dann ergeben oder aufgrund dessen, dass ich ein Kunde von mir Specialized war, Specialized Bikes, und darüber hat sich dann sozusagen das Ganze entwickelt und wo ich dann eine tiefere Expertise bekommen habe, auch in diese Branche rein. Und somit, ich hatte da irgendwie dann aber auch sehr viel Freude dran, irgendwie diese Industrie mit weiterzuentwickeln durch die Brille von einer Marke wie Specialized, die sehr, sehr, sehr lange doch schon im Geschäft ist und weltweit tätig ist. Und dann dementsprechend auch danach kamen noch Stationen bei Canyon, einer Direct-to-Consumer-Brand, und danach noch bei einem Online-Retailer, der auf dem Weg war, ein Omnichannel-Modell zu fahren. Und mich hat die Branche sehr, sehr inspiriert und mich auch sehr, sehr, fand ich sehr spannend, halt die Entwicklung mitzumachen. Deswegen bin ich da irgendwie geblieben.
Das sind ja schon relativ große Namen, große Firmen. Die Leute aus der Fahrradbranche kennen die Namen natürlich. Und ich kann mir vorstellen, dass viele Leute interessiert. Was hast du denn genau bei Specialized gemacht?
Ja, also das Ganze begann halt aus einer externen Position, als auch in einer beratenden Funktion von der Agentur heraus, wo ich dann mit dem Führungskreis innerhalb von Specialized die Marke weiterentwickelt habe und auch Marketingaktivitäten mitentwickelt habe und initiiert habe. Das war dem geschuldet, dass halt das interne Team noch nicht so aufgestellt war, dass da eine hohe Expertise war in dem Feld und halt eine enge Beziehung auch bestand zu einer Agentur, mit der man da sehr seit Jahren schon zusammengearbeitet hatte. Die Agentur sitzt in San Francisco und zu der Zeit habe ich von dort aus gearbeitet. Und ja, so hat sich das dann entwickelt. Und nachdem, ich war dann irgendwann raus aus der Agentur. Ich glaube, die Frage war, ich sag das nochmal gerade.
Also eigentlich nur einmal um das Verständnis dafür, was du bei Specialized gemacht hast oder um was es da ging?
Genau, das ging als eine externe Beratung und nachher wurde ich gefragt, ob ich dann das interne Team aufbauen würde und dort halt das Marketing zu professionalisieren. Ebenso angedockt daran war auch noch alles, was Retail betraf und dann auch noch die Händlerschulung kam noch später dazu. Und da ging es um die Professionalisierung dieses Unternehmensbereichs des Marketings und dem Aufbau der Marke und eine globale Markenstrategie zu fahren, die es bis dato so noch nicht gab.
Einmal für so einen zeitlichen Kontext, dass man das einordnen kann. Wann war das ungefähr?
Also fest angefangen auf Specialized zu arbeiten 2006. Und dann bei Specialized Fest angefangen als leitende Position fürs Marketing 2012. Und 2012 dann haben wir zum Beispiel das erste E-Bike für Specialized gelauncht.
Und da ja jetzt nicht jeder, also vor allem jetzt hier von uns, mit einem deutschen Background durch San Francisco läuft, um dann bei so einer großen Marke halt irgendwie direkt das Marketing, also sie erst zu beraten und dann halt irgendwie auch in der leitende Rolle schlüpft bezüglich Marketing und dann ja auch irgendwie / Branding, wo wir nachher auch nochmal gerne drüber sprechen können, was da vielleicht auch der Unterschied sein kann oder ist. Wie bist du denn in die Situation gekommen, dass es überhaupt so weit kam?
Dass ich in einer Agentur in San Francisco sitze auf einmal irgendwie. Also
genau.
Also meine Karriere begann nach dem Studium Kommunikationsdesign in Hamburg, in Deutschland, und habe dann dort auch in Hamburg meine erste Tätigkeiten aufgenommen. Bei Springer und Jacobi war eine Werbeagentur, wo ich gestartet bin, danach noch Jung von Matt. Und für mich bestand immer ein Wunsch, auch irgendwann im Ausland zu arbeiten. Und das habe ich mir dann ja durch die Arbeit hier auf den bestimmten Kunden, die dann auch weltweit bekannt waren, halt ermöglicht und habe mich selber auf so eine kleine Interviewtour begeben und mich bei Firmen weltweit vorgestellt und war auf einer Tour in USA, wo ich dann auch bei der Agentur in San Francisco gelandet bin, Goodby Silverstein & Partners. Und dort hatte ich dann, anders als vielleicht hier üblich oder auch auf meiner Interviewtour, nach einer halben Stunde ein Job-Offer. Und es hieß dann nur noch so, ja, okay, wann kannst du anfangen? Und dann hat es noch ein bisschen gedauert, bis das Visum sich geregelt hat, irgendwie, dass ich dort auch arbeiten durfte. Und so bin ich dann mit etwas Zeitverzug irgendwann dann in San Francisco gelandet in der Agentur.
Mhm. Ja, super spannend, nur um das einmal auch so zu verstehen für die Leute, wie man da so hinkommt.
Ja, absolut.
Ja, also grundsätzlich, was würdest du sagen, was war die größte Herausforderung bezüglich Markenaufbau bei Specialized zu dem Zeitpunkt?
Was war das Auffälligste? Ich glaube, es war total getrieben ist eine Marke, die total getrieben ist vom Produkt, was überhaupt nicht verkehrt ist oder nicht schlecht ist. Aber daran angeschlossen, es hat einfach mit einem Produkt angefangen, mit einer Produktentwicklung. Und dann wurde praktisch halt ein fertiges Produkt rübergeschmissen ins Marketing. Und es hieß einfach so, ja, jetzt bring das mal an den Mann und sag allen, dass es ein tolles neues Bike ist. Somit bestand eigentlich das gesamte Marketing aus Produktmarketing. Und das heißt einfach nur, es ging um immer wieder einen neuen Launch von einem neuen Bike und immer zu erzählen, was an diesem Fahrrad jetzt dann neu und anders ist. Und so hat man sich eigentlich durch die Jahre hinweg von einem Bike zum nächsten entwickelt und vielleicht sehr wenig dann eigentlich die übergeordneten Themen, was das Branding betrifft zum Beispiel und was halt irgendwie eine Markenbildung betrifft, halt außen vor gelassen. Und man hat das irgendwie immer so ein bisschen mitkommuniziert durch die einzelnen Produktlaunches, aber es war doch sehr stark ans Produkt gebunden und ging eigentlich darum, halt eine Verkaufsanreiz zu liefern, dass man jetzt dieses neue Fahrrad halt kauft und das zu erklären. Und ja, das war kein holistisch gedachter Marketingansatz, sondern es war halt auch immer sehr kurz gesprungen auf das nächste Produkt, das nächste Fahrrad oder auch die anderen Kategorien, die Specialized hier hat. Und das war's. Und ich glaube, da fehlte einfach ganz viel, was diese Marke ausmacht. Und das galt es jetzt einfach auch noch zu erzählen und vor allen Dingen dann mehr Leute für zu begeistern.
Und wie hat sich das dann verändert im Laufe der Zeit? Also was habt ihr geändert?
Ja, also klar ging es weiterhin darum, halt, dass es neue Fahrräder von Specialized gab, dass es neue Helme gab, neue Schuhe, all die Kategorien, die Specialized belegt. Aber natürlich ging es auch darum, Menschen klar zu machen, wofür Specialized steht, welche Menschen sich hinter dieser Marke verbergen, wie eigentlich Entwicklung dort stattfindet. Das heißt, die übergeordneten Themen, die eigentlich über alle Produktkategorien, über alle Produkte hinweg halt für Specialized stehen und für die Marke sprechen, dass man das auch nutzt als Kommunikationsanlass und dazu halt dann auch das in Kampagnen aufgreift und dementsprechend Leute erstmal für die Marke begeistert, ohne jetzt sofort tief in jedes einzelne Produkt einzusteigen und dort anhand von einzelnen Features die gesamte Marke zu erklären. Also das heißt irgendwie ein viel strategischer Ansatz, Leute erstmal für gesamt die Marke zu begeistern, dass Leute schon im Laden erscheinen oder online, was zu dem Zeitpunkt noch nicht war, aber dass Leute halt dann im Laden erscheinen und sagen, ich hätte gerne ein Specialized. Das war, glaube ich, der große Unterschied, diese Geschichten herauszufiltern, zu sagen, wofür stehen wir eigentlich, was macht uns aus und das dann auch als Kommunikationsanlass zu nehmen.
Hat ja offensichtlich nicht so schlecht funktioniert, würde ich jetzt mal von außen sagen.
Hat nicht so schlecht funktioniert, ja, würde ich auch sagen. Da sind einige, Basisarbeit ist da geschaffen worden. Inzwischen hat sich das alles noch viel, viel weiterentwickelt. Aber ja, da muss man immer sehen, wo man anfängt, wo man dann das nächsten Schritt hin macht. Und da ist sehr, sehr viel passiert in die Richtung, ja.
Und wie ging es dann danach für dich weiter?
Ja, also das war Station Specialized und es kamen auch interessante Produkte und Produktkategorien neu hinzu, wie ich eben sagte, halt, als ich angefangen habe, dort festzuarbeiten und in dieser leitenden Position haben wir halt auch wirklich eine ganz neue Kategorie für Specialized gelauncht, halt mit E-Bikes, das inzwischen halt einen sehr, sehr großen Teil ausmacht vom Gesamtumsatz des Unternehmens. Und ja, daneben gab es spannende Projekte und Relaunches von einzelnen Submarken innerhalb von Specialized. Und ein großes Thema war auch die Digitalisierung. Das heißt auch dort halt eine digitale Transformation voranzutreiben. Einmal auf den Flächen, die es da schon gab, digital. Einfach dort die auch viel, viel besser zu bespielen. Social Media, die Webseite, die gehörte zur drittmeistbesuchtesten Fahrrad-Webseite der Welt. Das heißt, da war ja auf jeden Fall genügend Traffic auf dieser Seite. Und das hat man nicht so richtig bis dato angepasst irgendwie oder angefasst. Und es ging halt auch darum, halt den Konsumenten auch direkt anzusprechen und auch direkt ihm ein Offer zu machen auf der Webseite. Und das war eine große Aufgabe dort zu der Zeit bei Specialized auch. Hat sehr, sehr lange gebraucht, weil natürlich ein bestehendes Händlernetz dort gab. Und das hat mir ein bisschen zu lange gedauert. Und ich dann irgendwann gesagt, halt so, die Welt dreht sich schon ziemlich schnell weiter. Draußen sind halt schon einige Marken, einige Unternehmen, die einfach online verkaufen. Das ist jetzt nichts Neues. Wir müssen da schnellstens hin, haben es nicht geschafft. Ich habe dann gesagt, okay, das irgendwie sehe ich das hier nicht, dass wir hier weiter fortkommen. Und bin dann zu Canyon gegangen. Und Canyon Bikes war zu der Zeit ausschließlich online zu erwerben. Die Produkte von denen, die waren nur auf einer Webseite zugegen. Es gab einen Showroom in Koblenz in Deutschland und ansonsten haben die in die Welt halt ihre Fahrräder und sonstigen Produkte verschickt und versendet. Und da ging es darum, halt eine globale Marke aufzubauen und Canyon in die USA zu bringen. Ein Markt, den ich dann ja auch schon sehr gut kannte und die Konsumenten gut kannte und das Konsumverhalten gut kannte und dann gute Insights hatte. Und das war dann die Hauptaufgabe, die ich super spannend fand, wie man so eine Marke, die eigentlich nur online existiert, die sich rein im zweidimensionalen Raum von so einer Webseite bewegt, halt wie man die halt wirklich anfassbarer macht und lebendiger macht und mehr Menschen in der Welt dafür begeistert.
Ja, total spannend. Also da wir ja beide wissen, dass es da immer unterschiedliche Perspektiven oder Interpretationen gibt zu diesen Begriffen wie Marketing oder Branding, gib mir doch einmal kurz deine persönliche Definition von Branding.
Branding ist eigentlich das, wer du bist und was du darstellst und wofür du stehst. Und Marketing ist dann sozusagen das, wo du Leute aktivierst und für was Interesse wächst für bestimmte Dinge, die du anbietest, Produkte oder Services, die du den Kunden draußen anbietest. Aber das Branding ist erstmal die grundlegende Basis dafür, überhaupt draußen ein Angebot glaubhaft darzustellen, indem du dich da halt klar positionierst und erzählst, warum es dich gibt und warum es dich geben muss auch. Und das ist für mich, glaube ich, so grundlegend die Definition der beiden Dinge. Und ja.
Okay. Du hast ja vorhin auch von den Produkten gesprochen. Wir haben ja auch mal auf der Eurobike dazu gesprochen, da sich ja viele der Unternehmen sehr stark über ihr Produkt definieren, was natürlich auch, wie du ja gesagt hast, bin ich natürlich bei dir auch überhaupt nicht verkehrt ist, weil das natürlich auch das Herzstück ist, das Angebot generell. Aber was macht ein Unternehmen mit einer starken Brand aus? Was ist der Unterschied zu einer Marke, die vielleicht auch genauso gute Fahrräder hat, aber im Markenauftritt nicht so stark ist?
Ja, ich glaube, im Markenauftritt sagst du halt irgendwie, warum du angetreten bist und warum es dich als Unternehmen gibt und was deine Lösung anders macht als die der anderen, irgendwie was sich differenziert. Das muss ich natürlich in jedem Produkt, in jedem, was du sagst oder tust, halt äußern. Also es ist immer das Proof of Concept, ist praktisch dann das Produkt, was du an den Mann bringst irgendwie oder den Service, den du anbietest. So. Und damit ist das halt natürlich auch total eng verknüpft. Ich kann jetzt nicht einfach irgendwie was behaupten und mich darstellen als eine Marke und dann aber das Produkt das gar nicht liefert und irgendwie passt dann Produkt und das, was ich verspreche draußen im Markt nicht zusammen. Deswegen eng verknüpft und also die irgendwie sagen, wer sie sind und wofür sie stehen, also wirklich halt einen gewissen Anspruch haben an das, was sie tun und wo man das dann auch wirklich wiederfindet in den Produkten, die man dann, keine Ahnung, tagtäglich, halbjährlich oder alle 3 Jahre irgendwie neu launcht oder den Markt wirft, die müssen das dann belegen, sozusagen, was ich da verspreche. Ja, also das, wenn das die das halt hinkriegen und wirklich glaubhaft rüberbringen, sind halt die viel erfolgreicheren Marken. Das ist auch irgendwie mehrfach schon bewiesen und oder im nachgewiesen worden, sagen wir es mal so, in Untersuchungen, welche Marken dort halt am erfolgreichsten vertreten sind. Und das sind halt einfach die, die ganz klar irgendwie einen Anspruch haben, einen Purpose, wie man so schön sagt, irgendwie, und gleichzeitig aber, dass man auch wiederfindet dann in der Ausprägung in den einzelnen Produkten und wie man dann dementsprechend mit Kunden kommuniziert und was man tut und sagt.
Es ist ja auf jeden Fall eine sehr produktgetriebene oder orientierte Branche oder Markt, klar, weil es natürlich sehr stark auch um die Produkte geht. Was fasziniert dich da an dem Fahrradmarkt? Wie ist es dazu gekommen, dass das so zumindest zu deinem Kernmarkt geworden ist? Auch wenn du vorher schon gesagt hast, dass du nicht ausschließlich in der Fahrradbranche arbeitest, aber ja, den Großteil ja schon, so wie ich das verstehe. Wenn nicht, ja, dann korrigier mich bitte.
Nee, also den Großteil ist schon so, dass gerade die Arbeit sich da um Mobilität, um Fahrradbranche und so bewegt. Also auch da gibt es ja viel Veränderung, dass es halt jetzt nicht nur beim Fahrrad bleibt und auch das Fahrrad sich weiterentwickelt und irgendwo auch ein Gap geschlossen wird, eine Lücke zwischen Automobil und Zweirad sozusagen. Da gibt es ja auch noch ein paar andere Lösungen dazwischen und es ist ein ganz spannender Bereich und es wird wirklich zu einer Alternative für Menschen aufs Fahrrad umzusteigen oder was dann ansonsten Mikromobilitätslösungen gibt, manchmal als Shared Mobility oder dann auch gekauft, aber auf jeden Fall sind da einige Lösungen im Markt und da ist schon derzeit ein gewisser Fokus meiner Tätigkeit drauf. Sehr spannender Bereich. Und ja, also mich hat daran interessiert, einfach mehr Menschen aufs Rad zu bringen, hat sehr, sehr viele Vorteile. Also das Radfahren an sich und wenn man selber mal aufs Rad, wenn man selber Rad fährt und selber einfach ein bisschen darauf Zeit verbracht hat, dann merkt man auch, das geht nicht nur irgendwie um Fortbewegung, um von A nach B zu kommen, nicht einfach nur um irgendwie eine generelle Fitness irgendwie hochzuhalten, sondern da sind ganz viele andere Benefits noch dabei. Bis hin zu die Untersuchung haben wir auch gemacht in der Zeit, wo ich bei Specialized war. Wir haben das gefördert, das Programm, wo wir Kinder aufs Rad gesetzt haben, die eigentlich auf einem Medikament wie Ritalin waren, weil sie halt ADHD, nennt man es im Englischen, das ist hier halt so ADHS haben und man hat halt festgestellt, eine Stunde auf dem Fahrrad irgendwie und die konnten halt runter von der Medikation und waren einfach fokussiert und waren fähig halt wieder Tätigkeiten aufzunehmen und aufnahmefähig zu sein und so weiter. Also da sieht man, da sind noch ganz andere Sachen, die da mitschwingen und es gibt dann nichts Schöneres, als mehr Leute davon zu überzeugen, halt mehr Rad zu fahren. Und ich würde sagen, halt mehr Leute auf dem Fahrrad wird es eine bessere Welt insgesamt. Davon bin ich wirklich überzeugt. Und dann mache ich lieber Werbung oder promote halt das Fahrradfahren als manch andere Kategorie, die es dann auch noch gibt und die ich sicherlich auch schon mal bedient habe in meinem früheren Leben. Und dann ist das total, tue ich auch irgendwie der ganzen Welt irgendwie was Gutes oder was Besseres als mit manch anderen Geschichten. So, das ist so grundsätzlich der Anspruch. Und dann habe ich halt auch die Menschen kennengelernt, die in der Branche halt arbeiten. Und da sind auch viele halt einfach, ja, auch von Ähnlichem getrieben. Und deswegen ist da eine gewisse Passion da, ist da eine gewisse Leidenschaft für das da, das auch weiterzutragen, nicht nur selber viel Rad zu fahren und da Zeit zu verbringen und draußen zu sein, sondern auch halt andere davon zu überzeugen. Und das Ganze ist einfach ein nettes Umfeld, in dem, ja, ich gerne auch arbeite. Und was ich da aber natürlich reinbringen konnte aus der Tätigkeit vorher, einfach halt eine Erfahrung aus anderen Bereichen oder Industrien, die schon viel besser aufgestellt waren im Bereich Marketing und Marke und dementsprechend halt diese ganze Industrie mit zu professionalisieren. Und das hat sich dann auch wirklich in der Zeit, wo ich jetzt, seitdem ich dort bin, auch wirklich grundsätzlich viel geändert und es ist viel professioneller geworden. Und da muss man halt eine gute Balance finden zwischen dieser ursprünglichen Passion, die es dort halt gibt irgendwie und wo Leute vielleicht nicht ganz so, ja, professional sind in allen Bereichen, aber dann trotzdem halt die Professionalität es braucht, damit man diese Industrie auch weiterentwickelt. Und wir sehen jetzt in den letzten Jahren, dass da halt relativ viel im Umbruch ist und auch ein paar Wachstumsschmerzen gibt und die auch einige ganz hart treffen. Aber das weiter zu professionalisieren, das wirklich zu einer etablierten Industrie zu machen, das ist doch irgendwie ein ganz guter Ansatz. Und ja, damit zu helfen.
Ist auch eigentlich ganz gut schon der Übergang zur nächsten Frage gewesen, weil mich würde interessieren, aus deiner Perspektive, also Markensicht, wie hat sich denn die Branche da in den letzten 20 Jahren verändert? Was ist denn da passiert? Und wo stehen wir heute?
Gute Frage. Wo stehen wir heute? Also verändert. Es hat begonnen mit Leuten, die einfach Enthusiasten waren, die gerne irgendwie Fahrrad gefahren sind und dann aus ihrer Leidenschaft halt ein Business gemacht haben. Bis hin, ne, von einem kleinen Radladen, wo du Enthusiasten findest, und dann halt bis hin zu großen Firmen, wo eigentlich das so eine, irgendwie kam es einem vor wie so ein potenzierter Radladen, nur halt in viel größer sozusagen, aber immer noch dieser gleiche Ansatz, irgendwie wie der kleine Laden an der Ecke, der halt Fahrräder verkauft, weil man einfach irgendwie Fahrräder gut fand und einfach so ein Enthusiast war. Und ich glaube, das ist eigentlich eine sehr schöne Vorstellung, nur wenn es eine gewisse Größe erreicht und man da auch mit gewissen Werten handelt irgendwie und da auch dann andere mit ins Spiel kommen drumherum, sollte man da langsam sehen, dass man auch da halt das Geschäft irgendwie beherrscht und eigentlich wissen, wie das funktioniert, das Ganze als Unternehmer. Und somit hat das dann das Ganze angetrieben, halt, dass auch das mehr professionalisiert werden musste, aufgrund dessen, dass halt mehr Menschen sich für Fahrräder interessiert haben, dessen, dass sich halt die Fahrräder auch weiterentwickelt haben, also E-Mobility und dass dann halt E-Bikes gab und eine ganz andere Technik. Es war rein von mechanischer Gestalt, war es jetzt auf einmal halt, gab es einen Antrieb, gab es eine Batterie und das ist viel komplexer nochmal geworden. Also ist natürlich auch ein Teil, der spannend ist an der ganzen Branche, weil das ist kein einfaches Produkt. Also am Ende ist es eine sehr effiziente Maschine. Ist die effizienteste Maschine, die es eigentlich auf dem Planeten gibt, ein Fahrrad. So wie Kraft umgesetzt wird in Bewegung. Aber dahinter stecken halt ganz eine komplexe Technologie eigentlich. Und das ist gar nicht so einfach, Menschen dann auch zu erklären, auch was die Unterschiede sind von den einzelnen Komponenten, die man alle da irgendwie verbauen kann. Und somit ist es dann relativ erklärungsbedürftig und ist nicht mal einfach so. Und über die Zeit haben sich natürlich, ja, wenn mehr Business da ist, mehr Leute nachfragen, siedeln sich immer mehr Marken an, siedeln sich immer mehr Leute an, die dann irgendwie da auch irgendwie dran partizipieren wollen oder von dieser Fahrrad begeistert sind. Und dementsprechend hat sich das Ganze halt, ja, zu einem weltweiten Business mit sehr, sehr vielen Marken aufgezogen. Und inzwischen, okay, erstmal hat sich es dann so entwickelt, alles organisch. Leute sind neu hinzugekommen. Jeder hat für sich da so Business gemacht. Und irgendwann hat aber auch die Finanzwelt irgendwie diesen Bereich erkannt in den letzten Jahren. Und es ist irgendwie so ein bisschen mehr auf die Wirtschaftsseiten auch der Zeitungen gekommen. Und es ist halt nicht mehr so unter dem Radar gelaufen. Und somit kommen jetzt Leute rein, die Interessen haben, vor allen Dingen halt irgendwie Sektoren wachsen zu sehen und aus diesem Wachstum halt ihren Profit zu machen. Es ist nicht verkehrt, es ist auch Teil von Professionalisierung, es ist auch Teil von wirklich unternehmerischem, viel besserem unternehmerischem Denken, das effektiver ist und so weiter. Aber es bringt natürlich dann auch mit, dass da zwei Welten aufeinander clashen. Die einen, die halt irgendwie aus einer Leidenschaft fürs Fahrrad dahin gekommen sind, und die anderen, die aus einer Leidenschaft für Unternehmertum oder Wachstum hingekommen sind. Und das gilt jetzt irgendwie zu vereinbaren, was jetzt ein paar Schwierigkeiten auch mit sich bringt. Und on top, alle Schwierigkeiten, die wir alle kennen und die nicht nur die Branche betrifft, sondern halt weltweit gerade uns hart trifft mit Inflation, mit Lieferketten, Schwierigkeiten aufgrund der Pandemiejahre und so weiter. Also da, das kommt alles jetzt gerade zusammen.
Also so wie du das beschreibst, gibt es zwei klare Ströme sozusagen auf den Markt. Einmal der etwas, ja, vielleicht der etwas ältere, der aus einer gewissen Leidenschaft geboren wurde zum Fahrradfahren selbst. Und jetzt dadurch, dass der Markt natürlich auch sich wirtschaftlich ganz anders entwickelt hat, jetzt auch die Business-Seite doller wird und das Interesse oder die Motivation auch mehr im Profit liegt, diesen Markt für sich zu erschließen. Sagen wir es mal so, weil der Profit und auch das Business gehört natürlich auch zur anderen Seite mit dazu. Ich glaube, das hast du irgendwie gut dargestellt. Aber die Grundmotivation, vielleicht dann ein Business zu starten oder in den Markt zu gehen, ist dann ja eigentlich doch relativ konträr oder zumindest unterschiedlich, sagen wir es mal so. Was bedeutet das für einen Markenaufbau, wenn man mit einer so unterschiedlichen Motivation eine Firma vielleicht gründet oder neu ausrichten möchte?
Ich glaube, grundsätzlich, egal in welchen Markt du reingehst, in welche Produkte du anbieten willst, ich glaube, bin ich der festen Überzeugung, dass halt eine klare Definition und eine Vorstellung davon, was du als Unternehmen darstellen möchtest, wenn du eine Marke auf den Markt wirfst, irgendwie, warum brauchst du diese Marke noch? Das geht von Commodity Products irgendwie im Supermarkt hin bis zu den Fahrrädern dann. Gilt es immer halt irgendwie wirklich sich zu überlegen halt, wie bin ich da positioniert und wie differenziere ich mich auch halt. Das ist unabhängig jetzt davon, zu welchem Zeitpunkt ich da in diesen Markt komme. Ne? Die einen musste man sozusagen im Nachhinein irgendwie nochmal korrigieren oder nachziehen, die halt schon da waren und das halt irgendwie gemacht haben und ehrlich gesagt aus einem ganz guten Bauchgefühl heraus schon halt sehr gut positioniert waren. Vielleicht auch, weil sie halt schon lange existiert haben. Und wenn man das jetzt so auf dem Reißbrett entwirft, irgendwie gehört es genauso dazu, irgendwie, dass man damit startet, weil es ist für mich die Basis irgendwie von einem erfolgreichen Unternehmen, dass man halt wirklich eine klare Positionierung hat, eine Markenstrategie, auf die man das Ganze gründet und dementsprechend dann, wenn das halt gut sitzt irgendwie, dann ist es das auch, was der Kunde draußen versteht und dann ist es auch was, weswegen der Kunde die Produkte, diese Marke, dieses Unternehmens halt bevorzugt vor anderen und dementsprechend halt dann Kundenstamm wächst und Erfolg wächst und so weiter. Also ja, das ist für alle gleich irgendwie, das ist für mich eine Basis und eine Grundlage von allem weiteren und für erfolgreiches Wirtschaften und Unternehmertum. Ist halt eine eindeutige Marke zu kreieren.
Würde ich gerne noch mal ein bisschen drauf eingehen wollen, auf das Wort Positionierung, was, glaube ich, für viele Leute auch sehr abstrakt ist, grundsätzlich. Wie positioniert man eine Marke?
Ja, indem man, also ich kann mich, also da gibt es verschiedene Aspekte, also da um das erfolgreich zu machen. Also was man sich natürlich angucken muss, ist halt überhaupt, in welchem Markt bin ich zugegen. Also wie positioniere ich mich gegenüber anderen im Markt und wo ist noch halt eine gewisse Lücke? Dann muss ich mir natürlich auch angucken, halt irgendwie, wer ist denn überhaupt mein Kunde? Für wen mache ich das Produkt halt? Auch da haben viele immer, also stelle ich immer noch fest halt, dass man, und das war vor allen Dingen auch bei den alten Fahrradmarken so, man ist immer von sich ausgegangen, von dem Produkt ausgegangen und hat einfach was auf den Markt geworfen, was man dachte selber so, das finde ich gut. Und dann hat man es halt so auf in den Verkauf sozusagen gegeben, ohne wirklich umrissen zu haben, ja, für wen ist das denn gemacht, dieses Produkt? Also wer soll denn da mein Kunde für sein? Und eine Positionierung startet eigentlich eher damit, dass man sich vorher Gedanken darüber macht, halt, für wen mache ich das Ganze hier eigentlich? Wer ist denn mein Kunde? Und das gilt halt dann für einzelne Kategorien, die ich besetze. Das gilt für einzelne Produkte, die ich mache oder für die Marke insgesamt. Das heißt, eine Segmentierung überhaupt mal machen und dann sagen, für wen bin ich denn da dann in dem Markt relevant? Und dementsprechend dann aus dieser Sicht der Kunden heraus auch dann zu agieren und dementsprechend halt auch ein Angebot zu schaffen, dass das dann draußen auch einen Markt wirklich hat und Kunden, also wo das Potenzial für Kunden halt dann auch gegeben ist. Also das gehört mit zu einer Markenpositionierung, sich halt diese Welt von allen Winkeln anzugucken, von natürlich von sich selber raus, was bin ich überhaupt in der Lage zu tun, welche Innovationen, welche Neuigkeiten kann ich denn überhaupt liefern, dann aber auch zu gucken, wie ist denn da draußen der Markt, auch geografisch, dann im Segment sozusagen und dann aber auch den Kunden sich anzugucken und dort zu gucken, halt wer könnte denn potenziell Kunde sein und wo ist denn vielleicht auch eine größte gemeinsamer Nenner von Kunden, damit ich da auch ein gewisses Potenzial halt habe für ein Produkt. Weil nachher baue ich ein Produkt und es gibt ungefähr 10 Leute, die sich dafür interessieren. Da ist dann ein sehr großer Aufwand betrieben für einen relativ kleinen Markt. So.
Müssten schon ziemlich teuer sein, dann die Produkte. Luxusartikel, denn man nur 10 potenzielle Kunden hat, ja, dass sich das dann irgendwie lohnt.
Raumfahrtrakete.
Ja, sowas. Zum Beispiel, genau. Also wenn ich eine Marke aufbaue aus einem Eigeninteresse heraus, ein Produkt entwickle, dann ist die Zielgruppe 1, also so groß wie ich ungefähr. Und dann mag sie vielleicht größer sein, aber erstmal ist sie dann strategisch betrachtet so aufgesetzt, dass sie bei einer idealen Person halt irgendwie beginnt und das bin ich dann selbst. Wenn ich jetzt verstehe, dass das nicht so gut ist vielleicht oder nicht so viel Potenzial mit sich bringt, sagen wir es so, wie finde ich denn meine Zielgruppe? Wie finde ich denn meinen idealen Kunden? Ich glaube, viele tun sich schwer, von vielen Unternehmen, die Fahrräder zum Beispiel herstellen, weil sie denken, es ist ganz klar, ich stelle Mountainbikes her. Jetzt gibt es aber natürlich viele andere Hersteller von Mountainbikes. Und wo finde ich denn meinen eigenen Kunden, sodass ich mich auch positionieren kann und nicht genau das Gleiche mache wie alle anderen Mountainbike-Hersteller?
Ja, also genau, deswegen hat es bei manchen ganz gut funktioniert, so aus dem Bauch heraus. Sie haben wirklich dann halt so gesagt, ja, wenn es mir gefällt, dann gefällt es auch ein paar anderen. Das ist halt ein Weg irgendwie so, aber der ist halt sehr risikobehaftet, weil ich wirklich dann nicht viel Research betrieben habe, weil ich mir nicht wirklich den Markt angeguckt habe, weil ich einfach mal von mir ausgegangen. Gut, dass die Leute mit so einer Einstellung halt trotzdem irgendwie dann eine Finanzierung bekommen haben und so den Markt entern konnten irgendwie so. Die Zeiten sind aber, glaube ich, auch irgendwo vorbei. Da muss man halt wirklich sehr clever sein, das zu verkaufen draußen. Aber einige sind damit ganz gut gefahren. Aber wo der Markt jetzt natürlich auch umkämpfter wird, wo es mehr Leute gibt, die zum Beispiel dann halt Mountainbikes anbieten, wird natürlich dann auch schwieriger, irgendwie sich zu differenzieren. Also je enger dieser Raum wird, wo finde ich meine Lücke, ist halt natürlich dann immer schwieriger. Und dementsprechend muss ich da schon großen Energieaufwand betreiben, um mich halt bemerkbar zu machen und überhaupt die Chance zu haben, Kunden im Ohr, im Auge zu landen bei denen, um denen überhaupt mal erklären zu dürfen, warum es mich gibt und was mich unterscheidet zu all den anderen Mountainbike-Marken irgendwie so. Und das ist schon, ja, das ist eine große Aufgabe, weil es jetzt halt so eng geworden ist, ist es auch entscheidend, dass man das halt besser im Vorfeld macht, weil so eine Produktion ist halt dann dementsprechend auch, ist jetzt nicht, ne, wir reden da von 18 bis 24 Monaten Entwicklungszeiten für solche Produkte. Das hat eine große Auswirkung, wenn ich heute entscheide, ich will so und so ein Fahrrad machen und dann laufen da zig Teams los und agieren da drauf und 24 Monate später steht dann irgendwas zum Verkauf da. Da ist dann schon viel Geld und Energie reingeflossen. Da sollte man schon im Vorfeld, und das verlangt da dann auch jemand, der eher professionell an Business rangeht, dass man da ganz klar weiß, irgendwie, was eigentlich hinten rauskommt. Man möchte ja möglichst das Risiko minimieren. Da weiß man dann schon ganz gut, irgendwie, wer dann da draußen der richtige Kunde dafür ist, damit ich das auch zielgenau halt platzieren kann da draußen. Ja, und das bedarf es dann einfach, dass man das sich im Vorfeld schon überlegt, um dann nicht irgendwie einfach nur Prinzip Hoffnung, gucken mal, ob das jetzt da draußen irgendwie kleben bleibt und ob einige Leute das gut finden. Nachdem ich jetzt schon 24 Monate investiert habe, ist dann keine gute Taktik oder Strategie. Deswegen, das sollte man schon vorher machen.
Das hast du im Research auch gesagt. Ich denke mal, wir sind uns grundsätzlich einig, dass jede Strategie nur so gut sein kann, wie die Daten, die zur Verfügung stehen. Wie würdest du so einen Prozess starten, um eine Strategie zu entwickeln, ein Research zu machen?
Ja, also ist ein guter Punkt, auch gerade jetzt, was die Bike-Branche betrifft. Irgendwie war es nämlich gar nicht so einfach, überhaupt an Daten ranzukommen. Und das hat sich auch über die letzten Jahre halt wirklich auch nochmal enorm verbessert. Natürlich auch, weil es halt das Augenmerk der Öffentlichkeit halt viel größer auf diese Branche gekommen ist, dass dort jetzt auch wirklich mal Zahlen, Daten, Fakten vorliegen, dass man schon mal über einen gewissen Zeitraum mal sich den Markt und Kunden und so weiter und die Geografien angucken kann und auch speziell auf den Fahrradmarkt sich angucken kann. Das hat es irgendwie früher dann auch nicht so gegeben und man hat das wirklich in so Einzelbefragungen von einzelnen Fahrradshops und sowas gemacht in den einzelnen Provinzen und Regionen. Das ist natürlich sehr mühsam und ist natürlich kein guter, reiner Datensatz, irgendwie, auf dem man irgendwie strategische Entscheidungen basieren kann. Das wird jetzt auch immer besser. Somit kann man da auch nachhaltigen und halt belastbaren Research betreiben, auf dem man dann auch gewisse strategische Entscheidungen gründen kann. Aber ja, also das ist der Strategieprozess irgendwie, geht los irgendwie, indem ich mir dann überhaupt überlege, irgendwie was ist jetzt gerade eigentlich notwendig und was ist überhaupt mein Ziel? Also ich muss erstmal überhaupt eine Vorstellung davon haben, warum mache ich was? Und die Frage des Warums ist ja auch in vielen Bereichen halt eine sehr zentrale und auch das ist irgendwie das, womit mit einer Strategie halt startet irgendwie. Warum muss ich was machen? Und dann kommt es zu diesem Wie, was dann die Strategie betrifft. Vielleicht ist es ja nicht das schon noch ein Mountainbike, vielleicht ist es ja eher ein Service, den ich anbiete, vielleicht ist es auch eine Verbindung von Software mit einem Bike als Hardware oder sowas halt und ich krieg mehr aus diesem Fahrrad heraus oder so, ne? Also es könnte ja auch halt, es geht darum halt wirklich zu denken, was sind Kundenbedürfnisse und wie kann ich darauf am besten halt ein Angebot kreieren. So. Und das möglichst halt losgelöst von dem, was ich vielleicht letztes Jahr gemacht habe, wenn es möglich ist. Und nicht einfach irgendwie das Gleiche nochmal machen, weil es hat ja letztes Jahr gut funktioniert. Weil das muss dieses Jahr nicht unbedingt das Richtige sein, weil es auch ja vielleicht die Leute letztes Jahr schon gekauft haben. Ne? Also, und da ist halt auch das, was so eine Branche jetzt halt lernen musste, irgendwie, dass man dadurch solche Jahreszyklen gelaufen ist und hat einfach immer wieder eine neue Entwicklung jährlich hingelegt und einfach das neue Modelljahr aufgelegt von einem bestehenden Produkt und einfach gesagt halt, ja, das ist jetzt das Neue von dem, was es letztes Jahr schon gab. So, und das, was ich eben beschrieben habe von diesem Produktmarketing, wo es einfach von einem Jahr zum nächsten immer wieder ein neues Rad auf den Markt geschmissen gekommen ist. Und ich glaube, da gilt es jetzt auch halt viel mehr zu gucken, was sind Kundenbedürfnisse, wie können wir darauf reagieren und wirklich ein gutes Angebot liefern, das auch vor allen Dingen nicht schon 10 andere genauso liefern, um halt, wie gesagt, halt dann dementsprechend differenziert gegenüber allen anderen zu sein.
Mhm. Was sind so die größten gängigen Vorurteile oder Missverständnisse bezüglich Marketing und Branding, die dir so im Laufe deiner Karriere entgegengekommen sind?
Ja, das Erste, was mir immer einfällt, ist irgendwie, dass jeder denkt, er ist ein Experte im Marketing und Branding. Also das darauf trifft man halt immer. Also das ist einfach was, wo von CEO bis zum Controller eigentlich jeder eine Meinung dazu hat. Und ja, das ist auch anders als vielleicht im Einkauf oder im Verkauf, wo ich wirklich klare so Messgrößen habe, so Zahlen, dass ein paar Sachen halt weniger messbar sind. Also es ist durch Performance Marketing und die digitalen Kanäle schon wird alles viel, viel messbarer und auch dann, was ich vorhin meinte, durch den vorangegangenen Research, da gibt es schon viel belastbarere Daten. Aber irgendwie scheint es immer noch so ein Bereich zu sein, was viele so in dem Unternehmen so hobbymäßig betreiben, auf jeden Fall eine Meinung dazu haben. Dann ist noch die Frage halt, nicht jeder, der eine Meinung hat, zum einen ist es nicht die Person, die auch dann wirklich Entscheidungen trifft in dem Bereich, sondern es einfach bleibt und ist eine Meinung. Und zu anderen hat man aber wirklich da vielfach viele Diskussionen. Und es ist halt das, was wirklich die Sache ein bisschen schwieriger macht, dass dort halt so eine irgendwie, also die Diskussion hast du nicht, wenn es um, wie gesagt, um die Finanzen geht oder das Controlling geht oder das Coding in der IT oder so. Das hast du da nicht, aber im Marketing und Branding.
Fakten sprechen, meinst du?
Ja, es ist, man hat das Gefühl, jedenfalls, ich würde auch da nochmal sagen, Leute haben das Gefühl, das wäre alles nur, da gäbe es nur Fakten. Das ist auch vielfach Philosophie und Strategie. Also da kann man sich auch die Zahlen und Daten so legen, dass es passt irgendwie so. Aber ja, das haben viele das Gefühl, irgendwie das ist viel faktischer und ganz anders gestrickt als das. Und weil das hier so Raum für Interpretation gibt, irgendwie kann ich jetzt da auch noch was zu sagen. Und das ist wirklich was, wenn da Leute mehr begreifen, dass das halt irgendwie, dafür gibt's auch Fachkräfte und dafür gibt's auch Fachleute und die sollten am besten die Arbeit tun und die wissen, was sie tun und die kann man auch einfach machen lassen und denen vertrauen. Das würde viel Energie freisetzen, um wirklich darauf sich zu fokussieren, halt ein anständiges Branding zu machen und dann eine anständige Aktivierung im Marketing auf dem Jahresmarketingplan. Und danach kann man gerne diskutieren, ob das alles so funktioniert hat, wie man es sich gedacht hat oder nicht. Aber ich stelle doch über viele Stationen fest, dass es einfach so ein Bereich ist, den da kann jeder was zu sagen. Und das macht die Arbeit ein bisschen schwierig.
Okay, also natürlich auch interessant, aber jetzt hast du mehr über die Messbarkeit gesprochen, der ganzen Geschichte, was natürlich auch immer ein großes Thema ist, gerade aus dem kreativen Bereich.
Stell nochmal die
Frage war ja, was die größten Irrtümer oder Vorurteile bezüglich Branding und Marketing sind. Sagen wir mal Branding, nehmen wir es mal ein bisschen vom Marketing weg.
Ja.
Weil da vielleicht auch noch mehr Zahlen dranhängen können, genau, ja. Performance-Marketing etc. Da gibt es dann vielleicht was zu messen, was Leute, die sich in dem Bereich vielleicht gar nicht so gut auskennen, dann irgendwie im Excel-Cheat halt irgendwie beurteilen können.
Ja.
Oder wie viele Sachen gekauft wurden, wie viele Sachen geklickt wurden, auch um das einmal zu verstehen, was das auch bedeutet eigentlich, was das für Daten und Zahlen sind, die dann Ergebnisse liefern oder einen Status Quo liefern können. Aber bezüglich Branding, ich formuliere noch mal kurz die Frage.
Nee, ich hab's direkt drauf.
Ja?
Ich weiß, also.
Okay, dann hau rein.
Also die Vorurteile, ich glaube, es ist halt alles Gefühlsduselei. Es ist alles Esoterik irgendwie so. Und dass es alles auf Gefühlsbasis ist, irgendwie was Branding betrifft. Und dabei gibt es auch dazu irgendwie Belege, dass halt einfach jede Entscheidung, die man trifft, irgendwie, mag sie noch so rational sein, auf ein gewisses Gefühle basiert, ja. Also das heißt irgendwie, somit ist das, ne, wo Leute dann immer sagen, das sind ja ganz rationale Entscheidungen, ich habe mich dafür total vom Kopf entschieden, ist natürlich nicht so, sondern da spielen natürlich auch dann doch der Bauch und Emotionen mit rein. Ja. Und genau deswegen ist Branding auch so wichtig, weil wir reden hier über eine Verbindung aufbauen zu Konsumenten und die möglichst halt irgendwie eine enge Verbindung einzugehen. Und die ist halt einfach emotional. Und deswegen ist halt Branding auch so ein immanent wichtiger Teil von einem erfolgreichen Unternehmen, weil sie halt diese Verbindung herstellt. Und dazu muss man verstehen, ja, wie die Daten- und Faktenlage ist, genauso wie ich halt wirklich Menschen erreiche und wie ich dann dort halt auch diese enge Verbindung herstellen kann und wie Emotionen und Emotionalität funktioniert und wie ich Leute halt wirklich packen kann, irgendwie mit einer wirklich fesselnden Geschichte um meine Produkte herum, um meine Marke herum, um mein Unternehmen herum.
Ja, absolut. Immer wieder faszinierend, weil Daten und Fakten ja auch liefern, wissenschaftlich betrachtet, dass es eben diese Emotionen sind, die uns eigentlich zur Entscheidung führen.
Genau.
Zu, weiß ich nicht, mindestens 90% würde ich jetzt einfach mal behaupten und fühle mich da ziemlich sicher mit. Und da das aber trotzdem, dass er auch keine neue Erkenntnis ist in der Menschheit oder der Menschheit generell, dass das trotzdem nicht so richtig ankommt dann bei vielen Geschäftsleuten. Und das hat ja nichts mit der Fahrradbranche zu tun. Das zieht sich ja durch alle Märkte nach wie vor. Es gibt, glaube ich, nur einen Markt, der da nicht dazu gezählt wird. Das ist die Kreativindustrie, weil die Leute es halt irgendwie verstanden haben, die ja zum Glück auch ziemlich gewachsen ist. Und vielleicht auch das Bewusstsein dafür ein bisschen größer geworden ist. Aber das ist ja eigentlich das, was Leute überzeugt. Wie schafft man das denn, eine emotionale Bindung aufzubauen? Wenn wir jetzt, weil wir haben ja gerade relativ, ja doch, also sprechen wir von Positionierung, Strategie. Das sind ja auch irgendwie erstmal relativ kühle Begriffe und ziemlich durchdachte Sachen, die man dann da so im Kopf hat, die man so planen kann. Aber wie baut man denn eine emotionale Verbindung überhaupt auf zu der Zielgruppe, wenn man sie dann irgendwann definiert hat und kennt? Wie schafft man diese Verbindung?
Ja, mit einem guten Storytelling mal grob gesagt oder grundsätzlich gesagt. Und dieses Storytelling bedeutet nicht, ich erzähle direkt eine Geschichte aus einem Buch, oder es können ein Video sein, es kann irgendwie Fotos sein, aber ich meine damit auch halt eine Gesamtgeschichte, die sich halt praktisch um diese Marke herum, um das Unternehmen halt strickt. Und das hat ganz viele Faktoren, die da reinspielen, ne? Also da kommen all diese Elemente mit rein und die ergeben dann wiederum eine ganz große allgemeine Geschichte. Aber die Verbindung, und das ist auch eine ganz alte Weisheit irgendwie, wie die Menschheit sich überhaupt weiterentwickelt hat, ist halt über das Weitererzählen und die das Weitertragen von Geschichten und das Weitererzählen davon. Und das ist hier genau das Gleiche. Also, und ich, die Leute, die es halt nicht, die dafür keinen Sinn haben, denen fällt es halt auch dementsprechend schwer, gute Geschichten zu erzählen. Die liefern vielleicht die Daten und Fakten dazu, aber dann gilt es genau das halt einzubauen in dieses Storytelling, in die Geschichte. Weil es geht ja darum, halt ja das Echte und das Authentische zu erzählen. Aber es geht dann darum, halt das in eine gute Geschichte zu verpacken. So wie halt es ist Jahr um Jahr irgendwie Hollywood versteht, halt diese Blockbuster rauszuhauen, die halt wirklich die gesamte Welt irgendwie in Atem halten und wo zig Millionen Menschen an nur ein paar Wochenenden die Kinos stürmen oder jetzt halt dann auch irgendwie online streamen, aber wo es wahre Hypes gibt um bestimmte Filme. Und das ist es halt irgendwie, ja, wie schaffe ich das, diese Bindung aufzubauen? Und die schaffen es halt mit jedem Film wieder und wieder. Hier hat man ja sogar noch viel mehr Zeit, so eine Marke aufzubauen mit dem Branding. Und nicht nur irgendwie 90 Minuten Zeit, sondern ganz viele Komponenten, Dinge, die man nutzen kann, um diese Geschichte zu erzählen, und das sogar über Jahre hinweg und das möglichst konstant.
Wie findet man so eine Geschichte?
Ja, also das startet schon damit, mit den Leuten zu unterhalten, die dieses Unternehmen vielleicht mal gegründet haben, in die Köpfe reinzugucken, mit einfach dem Research auch zu betreiben, der nicht nur quantitativ ist, sondern auch qualitativ, wo man halt wirklich mit Mitarbeitern spricht, mit Leuten, die dort schon lange im Unternehmen sind, Leute, die verantwortlich sind fürs Produkt, für gewisse Services, Leute, die mit den Kunden zu tun haben. Ja, und da findet man dann halt all die Stränge, die man dann zusammenwebt, halt zu einer guten Geschichte, glaube ich. Also ist jedenfalls ein Teil davon, was mir jetzt sofort einfällt. Neben den Datenfakten, die man aus dem Research herkriegt irgendwie und wo man sich über Märkte und Segmente und Kunden von außen das Ganze betrachtet.
Wir haben ja gerade kurz über die Messbarkeit gesprochen und auch die Subjektivität, die dem Ganzen oft zugrunde liegt. Ich glaube, wenn eine Marke es geschafft hat, eine starke Marke zu werden, eine Brand zu werden, dann haben das alle verstanden. Auch die Leute, die es vorher vielleicht irgendwie so nicht gesehen haben oder so nicht machen wollten und sich vielleicht dann auch mehr auf die Zahlen konzentriert haben, da wo wir gerade waren. Aber wenn dann eine Marke wirklich erfolgt hat und zur starken Marke wird, ist es dann doch immer für alle offensichtlich, auch wenn man die Zahlen nicht daneben liegen hat. Jetzt haben wir vorhin mal ganz kurz nur über Canyon gesprochen. Für mich absolut ein gutes Beispiel. Du da ja auch involviert warst. Vielleicht erzählst du noch mal kurz ein bisschen was, wie sich das bei Canyon entwickelt hat und wie da der Status war, als du angekommen bist. Mich interessiert auch, wie das Mindset war im Unternehmen selbst, weil ich denke, das ist ja auch ein ganz wichtiger Faktor. Man muss ja offen sein für so einen Prozess, gerade wenn er eben nicht an Zahlen so messbar ist, dass man ganz klar sagt, es gibt Ergebnis X für Summe X und wir fangen jetzt an. Wie hat sich das da verhalten? Ich glaube, das interessiert viele Leute, nachdem sie jetzt auf Canyon gucken können, heutzutage und glaube ich schon verstanden haben, dass da einiges richtig gemacht wurde.
Ja, also es gab noch vielfach die Meinung zu der Zeit, wo ich da angefangen habe, irgendwie, dass man wusste gar nicht genau, wo ist Canyon eigentlich verortet und dann irgendwie, dass da ein Büro ist mit 5 Leuten und die kaufen irgendwelche Fahrräder aus Asien ein und verkaufen die dann weiter, so ungefähr. Dass dahinter halt eine Entwicklungsabteilung steckt von 50 Leuten, dass da irgendwie ein großes Testing besteht, das halt noch tiefer geht, als was die Standards, die damaligen Standards waren, fürs Testing, damit man auch wirklich ein sicheres Fahrrad hat. All die Dinge, die waren halt nicht erzählt irgendwie. Die hatte man irgendwann einmal erzählt, aber das reicht halt nicht irgendwie, damit sich bei Leuten in den Köpfen festsetzt. Und dadurch, dass halt Canyon zu dem Zeitpunkt halt nicht in Fachhandel präsent war, sondern rein über die Webseite vertrieben hat, war das auch direkt von Medien in die zweite Garde gestellt worden. Und das war dann dieses Versender-Image, was es zu der Zeit gab. Das heißt irgendwie, es wurden die Fachmarken aus dem Fachhandel hochgehalten und der jetzt nur in Anführungszeichen online vertrieben hat und nicht über den Fachhandel gegangen ist, der war schon mal irgendwie zweite Wahl und konnte schon mal nicht so gut sein. Und dementsprechend hatte das dieses Image auch irgendwie so. Also galt es halt irgendwie ein geprägtes Image aus Medien, aus der Community heraus zu brechen und vor allen Dingen dann einfach echte Geschichten zu erzählen, was eigentlich hinter Canyon steckt, was da für eine Arbeit reinfließt in die Entwicklung von diesen Produkten, das mit Köpfen zu verbinden, die Leute halt, ja, zu denen die Leute hochgeguckt haben im Sport zum Beispiel, und das Ganze halt wirklich nochmal von Grund auf zu erzählen, sodass halt Leute dann wirklich besser verstanden haben, warum es Canyon gibt, warum sie den Vertrieb so organisiert haben, wie sie es organisiert haben, dementsprechend dann auch erfolgreiche Produkte haben, die auch dann wirklich gegen andere bestehen. Und wie gesagt, was ich vorher schon gesagt habe, dieses Proof of Concept ist, also dass auch dann halt ein Bike am Ende rauskommt, das wirklich das alles erfüllt, was man sich halt im Vorhinein vorgenommen hat und weswegen man als Canyon angetreten ist. Und das alles existierte halt gar nicht. Und es war dort auch so, dass man halt praktisch von Produkt zu Produkt halt sich gehangelt hat, von Launch zu Launch des neuen Fahrrades, von Saison zu Saison und einfach auch da das Gleiche erzählt hat über die verschiedenen Specs, die neu sind am Bike, die neue Schaltgruppe und dies und das irgendwie so, das aber schon so sehr im Detail ist, dass man da ganz viele Leute verloren hat in dieser Kommunikation und in diesem Aufbauen einer emotionalen Verbindung, weil man direkt in technischen Details abgerutscht ist und da sehr, sehr stark irgendwie auf einem Level unterwegs war, das sicherlich wichtig ist, aber nicht unbedingt das Erste ist, was du erzählst, wenn du irgendwie die Tür reinstolperst irgendwie, was du dafür was du für kleine Details geändert hast in dem diesjährigen Bike. So, das war, glaube ich, halt so grundsätzlich mal das, was ich vorgefunden habe und das, was man ändern musste. Und dann haben wir das mit vielen Maßnahmen begleitet. Du hast eben noch genau, das war der andere Teil dazu. Wer das schon wirklich vom inhaltlich verstanden hat, war definitiv halt Roman als derjenige, der als Gründer dieser Firma, Roman Arnold, der auch sicherlich auf andere Marken geguckt hat, aber auch außerhalb des Bike-Businesses und gesehen hat, wie Markenaufbau betrieben wird. dann gilt es aber natürlich, so eine ganze Organisation hinter diese Idee zu bringen. Und das ist auch Teil von so einer Transformation. Wenn ich jetzt solchen Ansatz fahre, dass ich sage, ich möchte wirklich eine Weltmarke werden, dann hat das auch viel mit der Kultur zu tun. Deswegen war ich auch später dann noch, nicht jetzt bei Canyon direkt, aber schon auch da im engen Austausch mit einem Bereich wie People und Culture, weil wirklich auch da, es geht um eine Unternehmenskultur, dass sich sowas halt prägt und dass sich durchträgt. Und das ist ja nicht nur eine Aufgabe von einem Marketing-Department oder dem Branding-Department, sondern das ist ja was sich durchsetzen muss bis hin zur Fertigungsstraße, dass Leute verstehen, weswegen wir hier sind und wer unsere Kunden sind und worauf es ankommt. So. Und deswegen ist da auch ein ganz viel so ein interner Lernprozess dabei, eine Veränderung, die herbeigeführt werden muss und ein vielfach Erklären und ein Erlernen von einer anderen Sichtweise. Und ja, das ist auch großer Teil von dieser Arbeit, wenn man so Marke neu aufbaut oder nochmal anpackt. Ja, das ist auf jeden Fall ein großer Teil davon.
Ja, alles, also ich meine, darauf kann man sich, glaube ich, einigen, egal in welchem Bereich und alles, was man macht und alles, was sich entwickelt, vom Menschen gemacht ist, fängt ja immer bei einer Idee an. Irgendwie entsteht es erstmal im Kopf. Dafür muss man natürlich eine Perspektive schaffen, dass die richtige Idee halt auch überhaupt entstehen kann im Kopf. Deswegen war das die Frage bezüglich Mindset, was man braucht. Wie sehr kann man denn von außen für eine Company so ein Branding aufbauen oder so eine Strategie? Wie funktioniert das, wenn ich jetzt den Bedarf habe? Ich denke jetzt, ja, okay, ich habe jetzt Probleme im Markt. Ich sehe jetzt irgendwie, ich müsste mich anders positionieren. Ich verstehe das alles. Ne? Wie du ja gerade auch schon gesagt hast, man versteht es ja alles. Alle kennen sich ja aus oder viele Leute kennen sich aus, haben dann eine Einstellung, dass sie das alles verstanden haben, was das bedeutet, eine Marke zu sein. Ja, es wird emotional kommuniziert und wir müssen mehr sein als unser Produkt. Wir müssen die Leute erreichen. Wir brauchen vielleicht auch eine klare Zielgruppe. Wissen noch nicht so ganz genauso. Wir müssen über Werte sprechen. Wir müssen Werte auflisten. Dann werden Sachen aufgelistet wie Nachhaltigkeit oder soziales Engagement oder andere Werte, dann sehe ich das oft, dass so eine Frustration vielleicht da ist, weil das alles so sich sehr theoretisch anfühlt. Und dann soll ja doch bitte jetzt der Spezialist von außen kommen, bezüglich Branding oder Marketing, und soll jetzt das mal, dann soll dann jetzt mal die Strategie entwickeln, dass so von außen, dass jemand kommt, der sich gut auskennt und das von außen alles so aufsetzen kann. Es geht ja eigentlich immer um so eine Partnerschaft, die entstehen muss.
Nee, also ja, also definitiv braucht es einen Impuls von außen. Ich habe ja dann auch im Team angefangen, also sicherlich kam ich von außen und habe auch eine gewisse Erfahrung mitgebracht aus anderen Bereichen und einen anderen Erfahrungsschatz. Aber dann kommt es natürlich auch darauf an, dass das Ganze auch wirklich zu einer lebendigen Kultur wird und dass da auch Leute für verantwortlich sind im Unternehmen. Und es braucht halt sozusagen eine Ownership im Unternehmen für dieses Thema. Es ist natürlich gut, wenn es aufgehängt ist, direkt an der Geschäftsführung und dementsprechend halt auch so von der Seite aus ja protegiert ist sozusagen. Also und was auch hinzukommt, dass wir da natürlich dann im Zuge dieser Transformation ist es nicht nur Leuten das beibringen oder lernen oder anlernen oder verständlicher machen, sondern natürlich hat es auch Auswirkungen auf eine Organisation. Also es muss wirklich jemand dann dafür auch verantwortlich gemacht werden. Und es muss natürlich auch Leuten klar sein, dass dafür jemand abgestellt ist, in Anführungszeichen, das halt dann hauptamtlich zu machen irgendwie. Und der Impuls von außen ist super wichtig und der hilft auch irgendwie da nochmal einen frischen Blick drauf zu legen, halt was da schon jahrelang irgendwie halt läuft, um da nochmal auch diese Dinge, die vielleicht einem, wo man schon blind drauf ist, wie ich gesagt habe, eben, dass da schon, man hatte das Gefühl, man hatte doch diese Geschichten schon erzählt, ja, aber das hatte man einmal gemacht und es braucht diese Wiederholung. Und für mich waren das halt alles irgendwie wirklich spannende und tolle Assets und Facetten von dieser Marke, die man einfach halt immer und wieder in verschiedenster Weise und verpackt in die unterschiedlichsten Stränge halt wieder und wieder kommunizieren muss. Und dass da jemand so drauf drängt und da wirklich hinterher ist, irgendwie dafür braucht es halt eine gewisse Aufmerksamkeit von Leuten, dass das halt, dass dann auch wirklich stattfindet. Und wir mussten die Organisation nicht nur mit einer Person dann Anführungszeichen umbauen, sondern halt wirklich die Organisation so umbauen, dass sie halt dann Markenkommunikation betrieben hat, die dementsprechend dann für die verschiedenen Segmente auch passt irgendwie und wo sich Leute auch abgeholt fühlen und wo man die Geschichten so erzählt, wie sie das für sich gerne haben oder ne, wo man auf offene Ohren trifft halt so. Also das ist dann schon so, dass halt verschiedene Segmente da unterschiedlich getriggert werden müssen, um dann halt wirklich ein offenes Ohr für die bestimmten Geschichten zu haben. So.
2023, mit Sicherheit auch ein besonderes Jahr, auch wenn es nicht ein besonders gutes Jahr war, aber bestimmt ein besonderes Jahr für die Radbranche selbst, viel im Umbruch, ruhigeres Jahr aufgrund der Corona-Auswirkungen, Nachwirkungen, wie immer man das auch sagen will. Wie wichtig betrachtest du den Markenauftritt für die nächsten Jahre? Was bedeutet das für dich? Was ist deine Prognose? Oder wie wichtig ist Markenauftritt auch in der wirtschaftlichen Krise? Ja. Kann man da überhaupt Geld für ausgeben, wenn man doch eigentlich Produkte verkaufen will?
Ja, ich denke, es ist sogar noch wichtiger als sonst irgendwie, um sich halt dementsprechend halt für die Zeit, wenn Nachfrage wieder anzieht, halt zu positionieren oder dementsprechend halt nicht in Vergessenheit zu geraten in der Zeit, wo weniger Nachfrage ist. Also, weil es bedarf immer einer hohen Energieaufwand, sich wieder sozusagen ins Relevant Set von Menschen im Kopf zu bringen und da wirklich halt so eine, oder im Englischen würde man sagen, Mental Availability zu erzeugen bei Kunden, dass man da wirklich präsent ist. Und da gilt es halt gerade in den Zeiten, wo nicht so viel Produkt verkauft wird, dass man weiterhin dort oben steht. Und deswegen ist es nochmal wichtiger als in den Zeiten, wenn sowieso Produkt abfließt und ich kaum was machen muss, weil Leute einfach kaufen ohne Ende, weil jeder will und es vielleicht zu wenig Produkt sogar da ist. In den Zeiten, da ist es, weil sich Leute damit auseinandersetzen, halt von sich aus schon viel einfacher, dass man im Kopf der Konsumenten ist. Aber in den Zeiten, wo die Nachfrage abnimmt, ist es nochmal entscheidender und wichtiger, genau dort halt den Punkt zu machen, einfach sich auch auf die Map zu bringen bei den Konsumenten und da zu bleiben. Und das tut man dann, wenn es nicht gerade die Features sind am neuen Bike zum Beispiel oder was auch immer sonst für Produkt du verkaufst, dann geht es wirklich um die Themen, die dich unterscheiden von anderen und das muss mehr sein als das reine Produkt und die reinen Features an einem Bike irgendwie so. Und die gilt es dann zu kommunizieren, damit die Leute ja sich damit identifizieren und dementsprechend halt dann auch sich in diesem Universum halt sehen, wenn es darum geht, halt wieder irgendwann was zu kaufen und das dann möglichst bei der Marke zu tun. Ja, also dementsprechend, also ja, es ist enorm wichtig und ja, wir erzählen es hier, jeder nickt auch im Kopf, wenn es in der Strategiepräsentation steht oder so oder irgendwo anders, aber es ist trotzdem leicht immer eins der ersten Dinge, auf die man dann gerne verzichtet, weil wenn es eng wird, irgendwie meint man, das wäre das Erste, worauf man verzichten kann. Und ich glaube, das sollte man wirklich hart überlegen, ob man da den Cut macht irgendwie oder ob es nicht auch andere Wege gibt, halt dann Geld zu verteilen, Investitionen oder halt auch einfach nur Aufwand und Energie und Ressourcen, ob es wirklich das ist, was man als erstes cutten sollte, wenn man die Langzeitwirkung betrachtet auf längere Sicht. Aber es ist natürlich dann, weil es nicht immanent direkt abfällt im nächsten Monat, nicht in zwei Monaten, nicht ins nächste Quartal, ist es halt immer gerne das, was man nimmt, weil es ein bisschen weiter weg erscheint. Aber die Quittung, ja, die kommt dann irgendwann und dann merkt man es und dann kommt es aber auch hart irgendwie so. Und dann ist es nochmal schwieriger, dann loszulegen und das Ganze irgendwie wieder auf links zu drehen. Also das ist dann schwer.
Ja, das ist wirklich auf jeden Fall so ein Punkt. Man hat das Gefühl, dass die Leitung zur Zukunft abgeschnitten wird, ne? Also wenn ich aufhöre, natürlich ins Marketing oder in die Markenkommunikation oder vielleicht auch in die Strategie zu entwickeln, weil ich die noch gar nicht habe, ja, dann sollte ich das natürlich als erstes tun. Aber wenn ich am Marketing kürze in dem Moment, weil es Short-Term anscheinend notwendig ist, Geld einzusparen, kann ich ja kein vorausschauendes Unternehmen führen, oder? Also so geht's mir immer in der Wahrnehmung. Ich bin immer sehr verwundert. Ich verstehe immer, dass die Töpfe nicht direkt Geld bringen, kurzfristig, aber ich verstehe gar nicht, wie diese langfristige Perspektive sein soll. Wie erklärst du dir das? Woran liegt das? Liegt das an Position, weil die Leute aus Eigeninteresse an ihrer Position wie ein Politiker irgendwie gerade arbeiten und da auf die Umsatzzahlen für ein Quartal und für ein Jahr gucken? Oder wie erklärst du dir das?
Ja, weil es ist einfach das Näherliegendste und deswegen ist darauf der Fokus gerichtet. Und man sagt zu den anderen Themen, ja, das ist auch wichtig, aber, und dann kommt man wieder zu diesem kurzfristigen Denken, weil einem das Kurzfristige halt einfach näher liegt. Das ist so ein Überlebenstrieb halt einfach, ne? Und der zwingt einen dann zu diesem, dass man sich dann ausschließlich auf Kurzfristigkeit beschränkt. Und ich muss, also jetzt mal, es ist ja nicht ein Cutten von komplettem Marketing, sondern wir hatten es jetzt dieses Jahr und da wieder einmal die Bike-Branche jetzt nur gerade, aber seit Februar, wenn man seit Februar irgendwie komplett irgendwie on sale ist, irgendwie so und alles in den Abverkauf gibt, irgendwie so, weil man halt einfach zu viel Produkt an Lager hat, dann ist man, und das ist ja auch Marketing, das ist eine Aktivierung und ich schmeiß was da rein und ich gebe das zu einem guten Preis raus und ich lasse mir ständig neue Kampagnen einfallen und weiterhin dieses günstige Produkt und viel günstiger als noch letztes Jahr reinzuverkaufen, dann setzt sich damit auch ein gewisses Attribut bei Menschen fest, wofür diese Marke steht. Nämlich halt irgendwie für das günstige Angebot und wenn es gar nicht eigentlich zu der Marke passt und wenn es eigentlich gar nicht das ist, wofür man angetreten ist, dann wird es schwer sein, das wieder zurückzudrehen. Also es ist dann nicht nur das komplette, also nur Marketing, der Hahn zugedreht wird, aber es wird an den Themen, die längerfristig sind, an denen, die nachhaltiger sind, an denen wird definitiv halt dann gerne als erstes gespart und man setzt dann ausschließlich im Marketing auf den Abverkauf. Und warum setzt man darauf? Ja, es ist die kurzfristiges Denken, liegt einem näher, es ist der Überlebenstrieb und man sieht natürlich auch direkt halt den Erfolg. Aber dieser Erfolg ist halt wirklich kurzfristig. Man guckt dann halt jedes Ende des Monats drauf und sagt, oh geil, wir haben so viel Umsatz gemacht. Man guckt ja nicht darauf, was nachher vielleicht als Gewinn halt hängen bleibt, sondern erstmal nur, dass Umsatz hoch ist irgendwie, weil man natürlich bei der Marge ganz schön reinkattet. Aber so hält man sich dann bei Laune, weil irgendwie der einzelne Monat ganz gut aussieht und man kann es messen und es scheint doch zu funktionieren. Es funktioniert halt nur nicht dann auf eine längerfristige Weise, weil wie schaffe ich es halt nächstes Jahr dem Kunden wieder zu erzählen, dass es keine Angebote mehr bei uns gibt, sondern alles halt einen regulären Preis hat und kommt dann der Kunde nochmal zurück und sind meine anderen Dinge, die ich ihm erzählt habe, wofür ich stehe und weswegen es wichtig ist, von mir zu kaufen und was mich ausmacht gegenüber den anderen Produkten und Marken, ist das dann wirklich halt noch für die Leute relevant oder haben die mich dann in dem Bereich schon abgeschrieben und sagen dann einfach nur, ja, die Marke ist doch dafür bekannt, dass er halt günstig raushaut irgendwie so. Wo sind die Angebote? Und wenn ich das dann nicht mehr mache, dann bin ich weg. Und das ist dann die Konsequenz irgendwie, die man vielleicht aber erst nächstes Jahr, übernächstes Jahr spürt. Und damit liegt es weit entfernt von dem Jetzt irgendwie, wo ich dann einfach mal schnell wieder ein Angebot raushaue. Also es ist echt, dazu gibt es einige Diskussionen in Unternehmen und auch das, was man strategisch tun sollte oder lassen sollte. Und es ist wirklich eine harte Diskussion und schwerlich manchmal das deutlich zu machen, warum es trotzdem wichtig ist, genau in den Zeiten darauf auch zu investieren. Ich sage ja nicht ausschließlich entweder oder, aber man kann das eine nicht komplett abdrehen und sich ausschließlich auf Abverkauf durch Marketingaktivitäten beschränken, das wird nicht funktionieren.
Also nicht langfristig zumindest, ja.
Genau.
Das ist man ja, du hast ja eigentlich so einen Commodity-Bereich jetzt auch gerade beschrieben, ne? Wo man sich über Preis dann definiert oder positioniert dann auch im Markt, auch wenn das nur für einen Moment ist, und welche Auswirkungen das dann halt haben kann. Wenn die Leute dich nur wegen eines Preises kaufen, dann sind die Weichen ja schon gestellt und man geht so oder so in eine Richtung, die vielleicht nicht besonders nachhaltig für das Unternehmen ist und für den Markenaufbau schon mal sowieso gar nicht stattfindet. Kann natürlich auch der günstige Anbieter sein. Das kann ja auch die Idee von einem Unternehmen sein. Aber wäre ja ein bisschen konträr.
Ja, zu dem, in ganz anderen Bereichen halt da, wo sich dann alle darauf eingelassen haben. Und das ist dann die Gefahr on top nochmal, wenn sich alle darauf einigen, jetzt machen wir das alles nur noch über den Preis und alle machen das, dann kann sich auch so ein ganzer Sektor auch mal ganz schön ins Auskatapultieren, indem man dann also gar nicht mehr aus diesem Loch wieder rauskommt. Das sind jetzt nicht nur einzelne Marken, die das tun, sondern halt ein gesamter Sektor einigt sich sozusagen darauf, halt ausschließlich über Preis zu gehen. Keine Ahnung, also Artikel wie Schokolade oder sowas halt, die dann einfach runtergedumpt sind irgendwie auf irgendwelche unglaublichen Preisniveaus. Da ist es dann halt schwerlich nochmal eine ordentliche, ich weiß nicht, warum ich auf Schokolade kam, aber auf einen ordentlichen Preis für Schokolade zu kommen. Aber dazwischen Fahrrad und Schokolade, da gibt es noch ganz viele andere Bereiche, wo es auch passiert ist, dass man halt auch im Sportbereich halt, wo man einfach halt dann, man dachte irgendwie, das ist der einfachste Weg, um wieder aus der Misere rauszukommen. Alle gehen dann auf Preis und Preis ist dann das Einzige, worauf man sich einigt irgendwie so und dann kauft der Kunde nur noch nach Preis. Und die Fahrt ist dann ja, relativ
dann
schnell zu Ende.
Ja, dann hat man ja eigentlich verloren. Genau, dann hat man ja schon verloren. Also, weil da das Spiel kann ja keiner gewinnen. Das gewinnt man nicht selbst. Das gewinnt auch die Competition nicht und der Markt auch nicht. Also das Spiel, das gewinnt
keiner. Ja, aber das ist halt dann die Schwierigkeit, ne? Wenn Leute jetzt damit anfangen, das kommt on top nochmal nicht nur, was die Auswirkung für eine Marke ist, sondern für den gesamten Sektor oder eine ganze Industrie bedeuten kann. Das ist dann ja schon enorm.
Ja, da sich die Produkte ja auch nicht so wesentlich voneinander unterscheiden in der Qualität. Also ich glaube, das ist ja gesetzt. Es geht ja nicht darum, über Branding oder Marketing ein schlechtes Produkt gut zu verkaufen, sondern das sollte ja einfach die Grundvoraussetzung sein, dass man ein starkes Produkt hat, was gut ist, qualitativ gut ist, einen Mehrwert bringt für denjenigen, der es kauft und es da ja keine Beschwerden gibt, sondern eigentlich nur eine Befriedigung von dem Verlangen. Das sollte ja einfach mal so gesetzt sein. Und dann darüber hinaus mehr zu werden als dieses Produkt, so wie das ja auch der ein oder andere Sportschuh gut macht mit diesem Logo da drauf. Und das ist natürlich nicht das Design, was es dazu macht, sondern das ist nur die Auszeichnung, dass es hier um eine Marke geht. Das ist ja der spannende Bereich. Ich glaube, das muss man irgendwie dann noch so in die Köpfe der mancher Leute bekommen, die Chance da drin zu sehen, wie sehr das halt auch einfach dem ganzen Geschäft dienlich ist und dass man versteht, dass eine Markenstrategie halt eigentlich genauso relevant ist wie jede andere Business-Strategie, dass es eigentlich einhergehen muss miteinander. So konkrete Fragen habe ich, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, ganz viele so. Wir können das ja auch schneiden. Ich habe natürlich zu den Sachen super viele Meinungen auch und könnte da so voll mit dem Seziermesser drangehen an viele Sachen, die du gesagt hast. Ich glaube, irgendwie hätte ich gerne noch mit dir drüber gesprochen, was denn so über diesen Purpose oder über diesen Zweck, der erfüllt werden muss, dass man da draußen die Leute, die es hören, vielleicht auch verstehen, dass man halt mit so einem Markenprodukt, sage ich jetzt mal, also ein Fahrrad mit einer starken Marke dahinter halt mehr ist, als mit dem Fahrrad eine tolle Performance zu haben. Also dass da alles super funktioniert, dass man gut von A nach B kommt oder von oben nach unten, von unten nach oben. Das ist das eine, aber diesen Purpose dahinter, der größer ist als Profit und größer ist als das Produkt. Also da würde ich gerne nochmal irgendwie so deine Gedanken zu haben. Weil ich glaube, das ist so das, was die Leute oft nicht so richtig abholen. Dass da sowas hinter der Mauer ist zwischen Preis, Produkt und klarem Markt, was einfach dann eine Marke ausmacht, was die Wertschöpfung halt irgendwie angeht. Oder Value Proposition, können wir auch drüber sprechen, was das überhaupt bedeutet, halt irgendwie was auf den Markt zu bringen und dann Wert für eine genaue Zielgruppe oder Persona halt irgendwie dann auch zu erzeugen. Ne? Transformation, Enabling, all diese ganzen Sachen, dass man diesen Bereich vielleicht nochmal ein bisschen bearbeitet, ein paar Minuten. Das fände ich irgendwie spannend.
Ja, also klar ist halt irgendwie so, im Produkt wird es immer schwieriger, halt irgendwie eine Differenzierung zu erzielen irgendwie. Und es geht wirklich dann auch darum, wenn man jetzt von Purpose spricht, auch dann, dass man das mit einem gewissen Anspruch tut. Und das ist dann eine Haltung, die dahinter steckt, halt hinter einem Unternehmen, und auch das eine Haltung, warum ich welches Produkt wie mache. Und das ist auch das, was Menschen hören wollen, die keine Ahnung, wir hatten eben jetzt Turnschuh gesagt, halt, die halt einfach sich einen neuen Turnschuh kaufen. Und denen ist aber wichtig, noch viel mehr zu erfahren, was da reingeflossen ist. Und dann ist es nicht nur halt die Technik, die da reingeflossen ist, die Bestandteile von, ob die jetzt nachhaltig produziert sind oder wie auch immer, oder welche Technologie da genau angewendet wurde und wie die Performance davon ist, sondern auch halt dann das, was der eigentliche Antrieb dahinter war, überhaupt Turnschuhe zu machen und dann im Speziellen diesen Turnschuh. Und ich glaube, diese Geschichten, das ist, was Menschen hören wollen, weil die wollen sich mit einer Haltung identifizieren und nicht halt mit einem einzelnen Schuh, sondern der Schuh ist praktisch nur eine Ausprägung von dem, mit dem ich mich selber darstelle. Also ist eine Darstellungsform halt mit Marken, die ich mich umgebe, mit Haltungen, mit denen ich mich umgebe. Und das ist das, was mich dann ausmacht als Person. Also Leute fangen an, sich zu identifizieren über Dinge, die sie konsumieren oder denen sie sich auseinandersetzen. Und dadurch stelle ich mich auch als Person dar und identifiziere mich auch und stelle mich dann gegenüber anderen dar. Und davon können Marken halt ein Teil sein und Menschen halt helfen, dass ich sozusagen ihre Kunden selbst positionieren und darstellen können in ihrem sozialen Kontext. Ja, da können halt Marken behilflich sein, das halt besser zu identifizieren und dem Ganzen halt ein Gesicht zu geben. Und das muss nicht immer das Logo direkt sein, was man sieht, sondern einfach nur, es kann auch innere Werte sein dieser Produkte. Aber darüber ist es eher das, dass sich Menschen einfach darstellen.
Also Identität.
Identität, genau.
Am Ende. Status und Identität.
Also es gibt eigentlich die Identität der Marke überträgt sich dann auf die Identität des Konsumenten, des Kunden, und der differenziert sich damit auch in seinem Umfeld und entwickelt so seine eigene oder unterstützt oder supportet seine eigene Identität. Und das schafft man nur, wenn man jetzt dann sagt, wer man selber ist, und andere sagen, hey, das finde ich gut und so sehe ich die Welt auch. Finde ich gut, was du da dir bei gedacht hast, und deswegen kaufe ich dich und nicht was anderes. Und so kommt das dann zusammen. Und das ist dann nicht immer nur eine Marke. Es kann natürlich sehr extrem sein bei einigen Leuten, aber es ist eher so ein Markenkosmos. Und da kommen wir dann auch zu Markenpartnerschaften, weil es ist dann auch immer glaubwürdiger, wenn man das Ganze in so einen Kosmos bringt von verschiedenen Marken, weil sich da Leute auch so in so einer Welt wiederfinden, die dann so ein paar unterschiedliche Marken vielleicht beinhaltet, und da halt einfach so sich dann auch Segmente herauskristallisieren, so, ja?
Ja, ich glaube, das ist total spannend, weil das ist ja eigentlich das, was es am Ende ausmacht, die Identität oder, wenn man so will, auch den Status, den man kauft, wenn man dann so ein Produkt halt kauft, weil der ist halt nicht in oder nur schwer in Wert zu bemessen, aber setzt auf jeden Fall ganz klar eine Abgrenzung zu einem Preisargument, weil wenn ich einen Status damit kaufen kann, weil ich mich mit der Marke identifiziere und mich dann einfach wohler fühle oder irgendwie glücklicher auch dann damit bin, mit dem Fahrrad zum Beispiel, mit dem Fahrrad zu fahren, wo diese Marke irgendwie draufsteht, dann ist es mir vielleicht auch viel mehr wert, als ein paar hundert Euro weniger zu zahlen für einen Vergleich oder für ein qualitativ gleichwertiges Fahrrad einer anderen Marke oder halt ein No-Name-Produkt. Und ich glaube, das ist so der Wert, um den es am Ende geht, dass Leute halt seine eigene Identität und Status kaufen. Und das immer bei jedem Produkt. ich glaube, wenn man da hinkommt, dass man das verstanden hat, dann versteht man auch, was Identität ist und dass auch eine Identität viel mit Storytelling zu tun hat. Auch die Geschichte, die wir uns über uns selbst erzählen und die auch andere über uns erzählen. Das ist alles, hat alles die gleiche Struktur. Und noch ist es so, dass wir ja nicht einem binären Code zugrunde liegen, der das halt irgendwie bestimmt, sondern es ist noch die Struktur unserer menschlichen Identität und die basiert auf Storytelling und natürlich auch auf Emotionen. Und so gesehen bei jeglicher Rationalität, und das wird ja dann gern mit Professionalität halt irgendwie gleichgesetzt, ist es eigentlich der größte Trugschluss überhaupt, dass man sich davon abgrenzt, weil man Dinge verkaufen will.
Ja, da will ich noch ergänzen, völlig richtig irgendwie, was Identität angeht. Ich würde sagen, auch diese Marken geben dann nochmal Halt. Gerade in Zeiten, wenn es halt irgendwie nicht so rund läuft und wo wir jetzt gerade uns vielleicht befinden, was ich eben meinte mit Inflation und gestiegenen Kosten bei allen Geschichten und sowas halt. Es werden die Marken oder die wirklich eine Marke sind, werden als letztes halt irgendwie dann in Anführungszeichen sterben, weil sie halt irgendwie Leute sind, dazu gehen einfach zu den Dingen, die sie halt schon wirklich kennen und wo sie das Gefühl haben, ich weiß, wer das ist irgendwie so, ich kenne diese Identität und dann gibt es einem Halt. Und das, was man irgendwie weniger kennt, wo man nicht genau weiß, das wird auch schneller abgestoßen halt einfach emotional und dementsprechend ist es halt auch schneller wieder vergessen. Und das wird vielleicht kurzfristig Erfolg haben, aber nicht längerfristig. Und gerade in diesen Zeiten, wo es ein bisschen hart auf hart kommt, ist dann halt das auch gerade wichtig, dass ich so eine Identität geschaffen habe, weil das, was irgendwie, was ich kenne und was nichts Ominöses ist und was nicht halt irgendwie, ja, kann ich nicht fassen, kenne ich nicht, irgendwie, das hat seine Schwierigkeiten. Und das, was eine klare Identität hat, womit ich mich auch identifiziere, das gibt mir am meisten Halt. Und dementsprechend werden das auch die Marken sein, die durch solche Zeiten halt eher durchkommen, als die keine Identität haben, weil Menschen sich da nicht hingezogen fühlen und die werden ihnen auch nicht so viel Halt geben. Also das finde ich auch nochmal gerade wichtig halt, weil, ja, welchen Zeiten wir gerade leben, sieht man, was überdauert und was nicht. Und ja.
Ja, überdauert ist, glaube ich, auch ein gutes Wort. Das ist, glaube ich, auch eine langfristige Ausrichtung, die man dann irgendwie pflegt für eine Community und auch für ein Spirit vielleicht, den man halt einfach auch irgendwie weitertragen will in die Welt. Und ich glaube, wenn man sich da auf die Suche macht, was der Grund dafür sein kann, dann ist man schon auf einem ganz guten Weg, um auch so einen Markenkern zu entwickeln und nicht nur Märkte analysiert und Verbraucherverhalten analysiert. Ich glaube, wenn man da nochmal diesen einen Schritt weitergeht und mal guckt, was das eigentlich auch auf menschlicher Ebene ausmacht, ist man auf einem guten Weg. Mich würde interessieren, wie lange hat das bei Canyon ungefähr gedauert, so eine Marke aufzubauen, dass man nur mal so ein Gefühl dafür bekommt?
Naja, also es waren definitiv ja schon Dinge da, ne? Die waren nur nicht halt so wirklich nachhaltig kommuniziert und es gab Dinge, auf die man zurückgreifen konnte und die schon halbwegs entwickelt waren. Also ich würde sagen, das hat 3 Jahre gedauert, bis man das so angefangen hat, dass sich das in die Köpfe gesetzt hat und mehr so eine auch gewisse Dinge etabliert hat. Wir sind nochmal, also Sportmarketing war für die Marke nochmal enorm wichtig, also dass halt man auch in dem Sport präsent ist. Da braucht man halt schon mal eine Saison oder zwei und man braucht gewisse Athleten und man muss halt neue Athleten oder komplette Segmente aufbauen und so weiter. Das war ein wichtiger Teil. Wir wollten halt weibliche Kunden mehr ansprechen und das Ganze musste auch irgendwie erstmal entstehen und aufgebaut werden. Es ging weiter von halt dem Sportsegment Richtung auch dann Urban und Fitness, was auch, glaube ich, jetzt viel mehr ein Augenmerk bekommt bei einem eher sportlich geprägten Händler oder Marke wie Canyon. Somit, ja, das hat dann was mit dem Produkt zu tun, das hat mit den Stories zu tun, das hat mit den Sachen zu tun, die man erzählt. Und die brauchen, was ich eben schon mal gesagt habe, auch bei dieser ganzen Markenentwicklung, es braucht die Wiederholung. Also ich kann eine Marke nicht, ich bin nicht mit einer Marke fertig, wenn ich einmal irgendwas erzählt habe und sage halt, ja, hallo, ich bin der und der. Ich habe es einmal gesagt, das reicht nicht. Es muss halt eine kontinuierliche und konstante Wiederholung der Inhalte geben, damit Menschen das irgendwann verstanden haben. Weil es sind draußen so viele Informationen, es sind so viele Marken, die auf einen einsprechen, es sind so viele Eindrücke, die man tagtäglich hat, irgendwie so. Und das ist manchmal dieser Trugschluss, wenn man für eine Marke arbeitet oder in einem Unternehmen ist, ist natürlich für einen selber das 24/7 seine Realität. Aber der Kunde, für den ist es natürlich nicht so. Der ist nicht halt der komplette Canyon-Fan jetzt zum Beispiel, der 24/7 nur diese Marke denkt, sondern der denkt auch an ganz viele andere Themen noch und der hat noch ganz viel anderes auf der Scheibe. Irgendwie genau. So, dass da einfach diese Wiederholung stattfinden muss. So. Und das braucht natürlich einfach auch Zeit. Und die Zeit muss man des Ganzen geben halt auch.
Ja, total. Da würde ich kurz noch gern was zu sagen wollen, dass man das, glaube ich, auch in richtigen Kontext versteht. Weil das ist ja Marketing, Messaging sozusagen, dass es eine Wiederholung bedarf und dass man nicht dem Trugschluss verfällt. Das habe ich ja jetzt schon gesagt. Das haben wir doch jetzt schon so oft gesagt, dass man das dann halt schon auch immer wieder machen muss, auch wenn man das vielleicht mal anders verpackt, aber dass man natürlich auch für eine klare Botschaft steht. Und dass eine Markentaktik oder Marketingstrategie natürlich auch angepasst werden muss. Das hattest du vorhin schon mal erwähnt, dass man da auch nicht dem Trugschluss verfällt. Das hat man einmal und dann läuft das so. Nee, man muss natürlich auch mit der Zeit gehen und auch, was letztes Jahr funktioniert hat, vielleicht auch dieses Jahr nicht mehr funktioniert. Ein bisschen anders ja bei einer Markenstrategie, also bei einer Brandstrategy sozusagen, die zu entwickeln, die natürlich auch angepasst wird, aber die soll ja eigentlich längerfristig funktionieren, also den Markenkern herauszuarbeiten, um dann draufgesetzt zu sagen, die Marketingstrategie, also das, was wir sagen, ist immer wieder darauf zurückzuführen, also auf unsere Markenkern, auf unsere Core-Message, auf unsere Werte, die sich nicht verändern und dass man das halt auch ganz klar versteht, dass Produkte sowie auch Nachrichten, die man in die Welt schickt, eigentlich immer darauf zurückzuführen sind, was man denn eigentlich vorhat und warum man eigentlich losgezogen ist mit der ganzen Sache, also diesen Purpose oder das Why oder wie auch immer man das irgendwie betiteln will. Ich glaube, da gibt es viele Begriffe dafür, die das irgendwie sein können. Und wenn man das gefunden hat, es einem auch viel leichter fällt, all diese anderen Entscheidungen drumherum halt irgendwie zu treffen, auch bezüglich Marketing und diese Anpassung vorzunehmen, weil man es ganz klar kategorisieren kann und auch bewerten kann, ob das jetzt on-brand ist oder eben nicht on-brand, ob es irgendwie der Mission hilft oder vielleicht auch ein bisschen off ist und ob man das dann vielleicht auch möchte. Und ehrlich gesagt, für mich der größte Fehler im Marketing, den man so beobachten kann und auf viele Branchen übertragen, dass man halt anfängt im Marketing und da halt auch von Investment spricht, was reines Messaging angeht, aber oft die Grundlage dafür halt noch gar nicht so richtig steht und dass man das vielleicht auch nur einmal richtig gerade ziehen muss, glaube ich, ist schon ein entscheidender Faktor, um nachher das zu justieren.
Ja, also alles, also genau, ich würde sagen auch, es gibt ein Unternehmen, also so ist diese Kaskadierung, ist halt irgendwie, es braucht eine Unternehmensstrategie, es muss halt eine, und die ist mehrjährig und die wird jedes Jahr oder sehr hoffentlich auch vierteljährlich vielleicht nochmal immer geschaut, ob man da noch drauf ist irgendwie und vielleicht werden einzelne Ziele angepasst und so weiter. Und diese Unternehmensstrategie ist dann Basis, um eine Markenstrategie zu entwickeln, weil die muss natürlich dann auch dann anhand von dem, was man sich als Unternehmen vorgenommen hat, darauf basieren. Man kann jetzt nicht verschiedene Strategieprozesse lostreten in einem Unternehmen und die sind nicht miteinander verlinkt. Deswegen muss es schon ineinander greifen und klar aufeinander aufbauen. Und von dieser Markenstrategie hin zu einem Marketingplan, der dann einfach 12 Monate versucht, möglichst halt dieses dann zu aktivieren da drauf und da auch dann den richtigen Mix zu haben zwischen dem, wo man auch natürlich Abverkaufsmomente hat, aber auch nicht vergisst halt auf die längerfristigen Themen auch die zu kommunizieren und den Kunden mehr anzubieten als einfach nur hier gucken wir das nächste Produkt und jetzt kaufen, sondern halt dann auch wie gesagt halt die Geschichten dahinter zu verkaufen und genau diese Identität aufzubauen, die Wiederholung zu schaffen, der einzelnen Aspekte dieser Marke und so weiter. Ja, und so bauen sich diese Teile dann auf. Dann ansonsten, wenn das alles unabhängig voneinander läuft, dann kommt das nie zusammen. Und über diesen Strategieprozess da fängt dann auch an, dass auch dann gewisse andere Bereiche über diese Themen nachdenken und dass man dort auch dann halt ein gemeinsames Verständnis schafft, was enorm wichtig ist und das mit diesem Learning gehört, was so im Unternehmen halt stattfinden muss, damit das erfolgreich ist, dass man da nicht irgendwie sagt, ja, das ist die Aufgabe dann vom Marketing und die machen dann halt das Ding, sondern halt, nee, das fängt schon mit der Unternehmensstrategie an und da sind alle mit dran beteiligt und alle müssen das mittragen auch und das geht dann über in eine funktionale Strategie und dann eine Markenstrategie bis hin zu einem Marketingplan, der wirklich dann viel stärker und dichter an der Exekution dran ist. Aber ja, das ist definitiv wichtig, so aufzubauen.
Okay, letzter Punkt, weil ich denke, du hast auch noch was vor und ich muss auch gleich weg. Wenn das jetzt jemand hört da draußen irgendwann und der denkt sich, er würde gerne mit dir arbeiten, er findet das sehr interessant und würde sich gerne auch deine Meinung und deine Expertise zu Nutzen machen, um seine eigene Marke weiter nach vorne zu bringen. Wo findet man dich?
Man findet mich auch auf einer Webseite. Man findet mich auf LinkedIn. Ich habe eine Webseite aldorf.me. Man findet mich auf LinkedIn und kann da Kontakt aufnehmen und ja, also ich bin offen für mich mit vielen Themen zu beschäftigen, mit Unternehmen, mit Marken. Das finde ich total spannend und dann halt zu gucken, halt, wie kann ich am besten helfen, in was für einer Kapazität.
Dann doch noch eine letzte Frage. Was begeistert dich gerade am meisten?
Was begeistert mich gerade am meisten? Also ich finde, wenn man jetzt nochmal gerade, also das Thema jetzt gerade, also ich bin wirklich jemand, der sich wirklich für Marke begeistert und das halt super spannend findet und jede Challenge auch in meiner bisherigen Laufbahn war immer wieder anders gewichtet und anders musste man da herangehen. Aus der Situation, in der ich gerade bin, dass ich halt ja selbstständig bin und dementsprechend halt nicht gerade also ich verschiedenen Unternehmen halt helfen kann. Ich finde diese Zeit natürlich extrem spannend, in der diese Branche halt steckt irgendwie. Und wie kommen wir aus dieser derzeitigen Situation heraus? Und wie können wir da irgendwie gestärkt rausgehen? So, und das finde ich natürlich schon spannend. Ich glaube, jemand, der jetzt gerade drin hängt und irgendwie die Lager voll hat und irgendwie sehen muss, dass irgendwie, ja, dass man auch wirklich kurzfristig da sieht halt irgendwie, dass man überhaupt überlebt. Ich mag das jetzt anders sehen, aber aus meiner derzeitigen persönlichen Situation finde ich das sehr spannend und ich hätte, glaube ich, oder ich habe einige Antworten, wie man das halt schafft irgendwie so und freue mich über die mit mir gerade gemeinsam so einen Weg gehen und ich denen helfen kann gerade und ich es ist eine herausfordernde Zeit, aber ich finde es halt, ich bin im kreativen in der Industrie groß geworden. Ich habe einen kreativen Kopf und ich mag dann halt dort halt genau das einzusetzen und neu zu denken und Dinge miteinander zu verknüpfen, die vielleicht andere so nicht drauf kommen. Und das fordert mich heraus und das reizt mich. Und ja, das finde ich gerade sehr spannend. Aber das ist natürlich egoistisch gedacht. Aber du hast mich gefragt.
Ich habe dich gefragt. Nee, ich habe dich gefragt. Was dich begeistert, ja. Darf man ja auch mal machen. Frank, vielen Dank für deine Zeit. Ich bin mir sicher, es ist nicht das letzte Mal, dass wir gesprochen haben.
Ja, sehr gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Movement. Branding for the Bike Industry ist eine Produktion der Adlabs GmbH. Redaktion und Produktion Dominik Wieschermann und Tim Maktuszewski. Ton, Musik und Schnitt Niklas Butzke. Artwork Marius Burgmann. Neue Episoden erscheinen regelmäßig, unregelmäßig, überall wo es Podcasts gibt. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann folgt diesem Podcast und lasst uns eine Bewertung da. Bei Fragen und Anregungen geht einfach auf adlabs.io und schreibt uns eine Nachricht. Danke für eure Aufmerksamkeit.